Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Hallo und willkommen bei Trekkäse. Heute besprechen wir die 11. Folge Sukal der 3. Staffel von Star Trek Discovery. Und ich darf hier wieder die volle Crew begrüßen. Ich fange an mit unser Dunderklumpen. Hallo, willkommen in der Runde.
Danke, hallo.
Und der TJ ist da.
Guten Abend.
Hallo. Und last but not least unser wunderbarer Marcel. Hallo.
Tag.
So, wir haben dieses Mal wieder etwas Housekeeping und Feedback im Programm. Und zwar hat der liebe Eric, der schon mal bei uns war und es eine großartige Folge war, mit ihm das aufzunehmen, uns etwas Feedback zu der Diskussion gegeben, die wir letzte Woche hatte. Und ich denke, Dunderklumpen, Britt, du kannst das doch am besten vorlesen, weil ich finde das schön, dass er eher so deine Position ein bisschen stützt und damit so unsere verschiedenen Sichtweisen so ein bisschen Ausgleich. Das ist schön.
Sagen wir so, er hat es so formuliert, wie ich das gerne formuliert hätte, aber nicht hingekriegt habe.
Ah, ja.
Oder es ist ein Aspekt gewesen, der auch dazu geführt hat, dass ich die Position dann hatte, die ich hatte. Ich hatte überlegt, ob ich das Feedback kurz zusammenfasse, aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist einfacher, wenn ich es einfach vorlese. Also, hier mal noch zwei Late-Night-Feedbacks zur aktuellen Folge. Das war also ein Feedback, das wir gekriegt haben, nachdem die aktuelle Folge, die wir heute besprechen, noch nicht gelaufen war. Also da war noch nicht klar, wie die Storyline ist. Zuerst zum Weinen, da kann ich dich gut verstehen und es geht mir da nicht darum, dass es mir zu viel ist oder es mich nervt. Ich liebe Steven Universe ja auch für seine emotionale Bandbreite und auch das Weinen. Mir geht es eher darum, wann setzen sie es in der Story ein? Kontrast und Effektivität. Und gerade weil Michael davor schon viel weint, auch bei banaleren Dingen, in Anführungszeichen, fühle ich für mich hier den Impact nicht so stark. Ich kann mir trotzdem logisch erschließen, dass es ein großer emotionaler Charaktermoment ist, nur fühle ich es leider nicht so stark, weil die Szene im bisherigen Gefühl der Serie keinen besonderen Kontrastpunkt geschaffen hat. Vielleicht vergleichbar wie ein tot komprimiertes Audio, bei dem alles gleich laut bei mir ankommt. Und das ist ein bisschen auch das, was ich meinte mit, der Impact geht so ein bisschen verloren. Also das ist, war auch, was ich so ein bisschen, irgendwie nicht richtig formulieren konnte. Das war der eine Aspekt. Und dann zu Saru. Ja, ich sehe da auch morgen einen Exit auf uns zukommen. Ich meine, mittlerweile haben wir die Folge gesehen und wissen ein bisschen mehr. Oder einen Ansatzpunkt. Aber ich theorisiere da nicht so stark in Richtung Stolperstein, sondern eher in Richtung persönliche Fortentwicklung von Sarus Seite und erkennen, was ihm wichtig ist. Ich meine, der Schauspieler hat ja vor der Staffel angedeutet, dass Saru auch mal einen Liebesakt bekommen könnte und ich glaube, der startet morgen. Und ich glaube, Saru wird sich am Ende eventuell aus einem Interessenskonflikt oder so dafür entscheiden, dass ihm die Föderation zwar auch wichtig ist, aber dass er seine Zukunft erstmal eher bei den Kelpianern sieht und da helfen will und dann erstmal dort bleibt. So, dass er vielleicht der Serie nicht verloren geht, aber dass er etwas weiter nach hinten tritt und in Staffel 4 immer mal als Außenstehender und Ratgebender auftritt. Ich glaube, das wäre eine recht interessante Lösung. So bewahrt Saru sein Gesicht und der Captain's Chair wird trotzdem frei. Ja, interessant. Also ich hatte ja theoretisiert, dass Saru vielleicht eben einen Stolperstein hat und ja, ein bisschen vom Wege abkommt und dann vielleicht Burnham diejenige ist, die da ein bisschen in umgedrehter Rolle ihm unterstützen kann. Das ist jetzt eine andere Theorie, die Eric hat, dass Saru vielleicht ganz raus geht aus der Serie, zumindest für einige Zeit. Habt ihr da noch irgendwelche Gedanken zu? Also ich meine, gerade jetzt haben wir ja die Folge gesehen, die aktuelle.
Also was ich weiß von dem, was sozusagen so tatsächliche Tatsachen ist, dass Doug Jones wohl auch zur Produktion der 4. Staffel getwittert hat, dass er wohl dabei ist. Das heißt, Saru wird nicht von uns gehen.
Aber also vielleicht das, reduziert werden.
Ja, genau, vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gehen oder seine Rolle ändert sich ein bisschen. Aber das könnte sehr gut sein, dass er quasi den Captain's Jewel abgibt. Oder, ja gut, ich glaube, meine Doppelspitze, die ich haben will, kriege ich nicht. Aber ich glaube, wir werden ja darauf eher vorbereitet, dass Michael den Captain's Stuhl wahrscheinlich übernimmt. Vielleicht. Genau, aber jetzt haben wir ja ein bisschen mehr und wir wissen auch, dass sie höchstwahrscheinlich den Kulba auch nicht umbringen. Und ansonsten das, was ja, Erik, aber auch du gesagt hast mit dem Wein, das könnte sehr gut sein, dass ja für manche Erzählaspekte wäre vielleicht so ein bisschen Kontrast einerseits okay, andererseits sage ich gut, vielleicht ist das einfach ein Darstellen einer Art von Persönlichkeit, die einfach öfters weint, weil sie einfach so ist, genauso wie es Leute gibt, die, keine Ahnung, mehr leiser oder lauter sprechen oder ja, verschiedene andere Ausdrucksweisen haben, Leute, die stärker gestikulieren oder weniger gestikulieren. Ja.
Ich könnte mir zu Saru auch vorstellen, also ich glaube schon, dass der auf jeden Fall ein Auseinandersetzen mit seinem aktuellen, mit seiner aktuellen Kultur braucht. Also das merkt man ja auch, man hat ja gemerkt, wie er reagiert hat, als er dieses Hologramm gesehen hat von der Wissenschaftlerin und jetzt auch, wie er in dieser Folge reagiert. Er ist ja da sehr, sehr empfänglich und sehr emotional auch berührt von der ganzen Geschichte, die ja auch jetzt noch weitergeht in den nächsten Episoden, denke ich mal. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der einfach eine Auszeit braucht, um sich einfach vielleicht mal nach Kamina zu fahren oder fliegen und da sich einfach wirklich mal in die Kultur wieder einzulassen. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für ihn und seine persönliche Entwicklung. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht offline passiert, eventuell sogar zwischen den Staffeln. So ja, nach dem eben. Motto, ich bin wieder zurück oder so. Aber es ist ein interessanter Aspekt. Also es könnte durchaus sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Charakter, den sie so stark schon etabliert haben, jetzt in den anderen Staffeln, dass sie den für viel rausnehmen. Das glaube ich eher weniger, aber wir werden sehen.
Ja, genau. So, aber wir haben ja noch die Frage in die Runde. Was haben wir geguckt oder gelesen seit der letzten Folge? Marcel, was war es denn bei dir?
Ich habe genau wie die Weltpresse dabei zugeschaut, wie in 10 Downing Street Larry eine Taube jagt und die Taube entwischt ihm leider Gottes. Es gibt ja öfters mal Videos von Larry, dem, was ist er,
Chief Mauser.
Chief Mauser of Downing Street 10. Also die meisten Regierungs, also Gebäude, also die verschiedenen, also wie zum Beispiel, ja genau, Downing Street 12 oder 11 daneben, der Foreign Office hat auch, hat lange Zeit einen Kater namens Palmerston gehabt, der allerdings jetzt in die Rente gegangen ist. Auch mit viel Aufmerksamkeit darauf. Aber Larry the Cat auf Twitter, also Larry hat also eben diese Taube fangen wollen und das war irgendwie interessanter als die Dinge, die sonst halt zur Zeit aus Downing Street 10 kommen. Und
also der Premierminister von Großbritannien oder von England lebt da. Also wem 10 Downing Street nichts sagt.
Also offiziell ist er Premierminister von Großbritannien. Er benimmt sich aber, als wäre er nur Premierminister von England.
Ja, genau. Naja, und es gibt aber verschiedene Politiker, die eben Haustiere haben und Katzen sind sehr beliebt und Larry ist eben die Katze, die zu 10 Downing Street gehört und die da immer wieder übernommen wird von dem nächsten Premierminister, so lange, glaube ich, bis es dann schließlich mal keine Katze mehr gibt.
Genau, und, also das ist halt eine alte Tradition auch, das gibt's auch auf Schiffen und U-Booten hatten sie Mausers, genau. Also das ist eben auch nicht nur oh süße Katze, sondern tatsächlich auch aus der Tradition, dass da jemand ist, um die Mäuse und so zu jagen. Ja. Genau, TJ, was hast du denn geguckt?
Ja, ich war noch nicht
durch. Ach, du hast noch was zu erzählen. Was hast du denn noch
geguckt? Ich habe nichts geguckt. Ich habe sehr, sehr viel gespielt, nämlich Fall Guys Ultimate Knockout ist halt so ein, ja, man wird's heute wahrscheinlich als Battle Royale bezeichnen inzwischen. Mit 60 random Leuten versucht man halt durch Hindernisparcours durchzukommen und nach jeder Runde schaltet halt irgendwie ein Fünftel aus und Quietschbunte Tic-Tacs mit Ärmchen und Beinchen, also quasi ähnlich wie Minions, ist recht lustig. Webseite verlinken wir euch in den Shownotes.
So, du hast sonst noch was geguckt, Marcel, oder war das
war's. Sonst habe ich nur Foodporn gemacht.
Oh, auch gut. Wunderbar. Also immer lobenswert. Und TJ, hast du wieder YouTube leer geguckt oder gab's da noch mehr?
Ja, das schon auch, aber also diese Woche habe ich mal wieder mehr Podcasts gehört und in einer der letzten Folgen hat der Future Limited Podcast übrigens auch ein sehr guter Science-Fiction-Podcast auf Deutsch, falls jemand noch die Jungs noch nicht hört. Die besprechen also öfter auch mal Bücher. Ja, es sind zwei Jungs, aber es ist trotzdem ganz, ganz nice, was die so besprechen. Und die haben eben als einen ihrer Tipps für was kann man über die Feiertage oder im dunklen Dezember, im Winter so lesen. Repo Virtual von Corey J. White vorgeschlagen oder empfohlen. Und da ich nicht so zum selber Lesen komme, habe ich es mir als Hörbuch geholt. Aber es ist auf Deutsch noch überhaupt nicht erschienen, deswegen kann ich auch noch keinen deutschen Titel dazu sagen. Es heißt einfach nur Repo Virtual und ist so ein Cyberpunk bisschen dystopisch. Ich bin jetzt irgendwie, ich glaube, wahrscheinlich so im ersten Viertel. Und es geht auf jeden Fall ganz gut los. Und es ist halt auch mal vom Szenario her was völlig anderes, weil es spielt quasi in einer Region, die heute Südkorea wäre oder quasi irgendwie auf einer künstlichen Insel vor der Küste Südkoreas. Mit einer sehr diversen Einwohnerschaft, auch wenn trotzdem irgendwie der Großteil der Einwohner wohl Koreaner sind. Also die Hauptfigur selber ist ein schwarzer junger Mann. Und macht Spaß, ist ganz interessant. Also, und der Autor Corey J. White hat bisher wohl nur Kurzgeschichten veröffentlicht und das ist sein erster Roman. Und dafür geht's echt ziemlich zur Sache. Und ansonsten, naja, ich habe noch ein bisschen Neon Genesis Evangelion gehört, weil geguckt, weil wollte ich jetzt auch mal fertig kriegen. Da waren die letzten zwei Folgen noch auf meiner Liste. Und der zugehörige Folge vom Track 26 Podcast.
Und Britt-Marie, was hast du denn? Ich denke, bei dir war es wahrscheinlich sehr viel Weihnachtsklassiker.
Aber diesmal die richtigen Klassiker. Nicht irgendwie so ein Hallmark-Scheiß, sondern die Weihnachten immer sein müssen für mich. Die habe ich alle durchgeguckt.
Sehr schön.
Lord, was Aschenbrödel, ja, Sissi, Weihnachten bei Hoppenstedt, dann ein paar schwedische Klassiker, die hier keiner kennt. Und dann gab es ja auch noch den einen oder anderen britischen Christmas-Special. Die haben ja von bestimmten Serien zu Weihnachten immer so ein Special. Und da habe ich mir dann noch angeguckt, der Doktor und das liebe Vieh, das Remake, das sehr, sehr, sehr gut ist. Ich war sehr positiv überrascht. Und von Call the Midwife und ein bisschen Sewing Bee und ein bisschen Strictly Come Dancing und ein bisschen Christmas Bake Off, also so ein bisschen so eine Runde Weihnachten ganz über alles. Und was ich mir aber eigentlich angeguckt habe, weil das war immer nur so zwischendurch mal, ist Bridgerton. Das läuft auf Netflix, ist am 25. gestartet und ist ein Kostümdrama, kann man sagen. Wobei es ist von Shonda Rhimes, das ist die gleiche, die auch Grey's Anatomy gemacht hat oder Scandal oder How to Get Away with Murder. Und genauso ist Bridgerton auch. Also es hat den Rahmen eines Kostümdramas, aber historisch korrekt ist es null. Und es ist bunt, es ist quietschig und es ist ganz viel Drama und Telenovela und Manipulation und Sex und Beziehungen. Und es macht einfach nur super viel Spaß. Ich glaube, das wäre auch was für Marcel.
Also was ich darüber gesehen habe, ich weiß, das ist auf jeden Fall Diversität und ich sage jetzt mal, es ist auch verbrieft, dass es People of Color auch in sozusagen höheren Kreisen gab, zu Jane Austens Zeiten zum Beispiel.
Ja,
Jane
ist trotzdem Austen, historisch null korrekt.
Ja, es ist ja auch wohl. Aber ich
deswegen,
muss sagen, ich
deswegen
das,
guckt man das nicht.
Ich habe die Vorschau davon gesehen, nachdem ich gerade die neue Disco-Folge beendet war. Und es hat mich so, und es ist jetzt nichts dagegen. Das ist wirklich nur sehr, sehr, sozusagen meine sehr persönliche Wahrnehmung ist, ich als quasi, ich sag das jetzt mal, als reclaimed Wort, ich als Insel-Affin, so diese sehr, wie sagt man, hochstilisierte Britishness und historisierende Britishness ist etwas, wo ich merke, dass ich immer weniger mit kann. Ich habe mir zum Beispiel auch trotzdem Enola Holmes angeguckt, aber davon habe ich solche Zahnschmerzen gekriegt, obwohl es eigentlich eine witzige Geschichte war. Aber ich glaube, ich brauche mal eine Pause von so super British Stuff. Ja, ich gebe.
Ja, also Bridgerton kannst du echt nicht ernst nehmen, was historische Korrektheit angeht.
Natürlich,
wenn du sagst, du bist
ja
Jane Austen, ja, aber das ist ja auch dieses stilisierte Britische. Wenn du sagst, du bist zum Beispiel Jane Austen-Fan und dann ist das und du bist wirklich richtiger Jane Austen-Fan, dann ist das nichts für dich. Im Grunde ist Shonda Rhimes ist eine große, ja, dieses hochstilisierte Britische halt mit Tee trinken und Gesellschaft und bla, ich weiß schon, was du meinst.
Und das ist dann so ich meinte eher mit Jane Austen, um so für die Zuhörenden, die so einen Eindruck von der Epoche zu geben, in der das spielt.
Ja, und das ist es definitiv, das ist es halt nicht. Das ist wirklich nur der Rahmen und inhaltlich ist es halt nur, also wenn du wenn du ein Freund von historischer Korrektheit ist, dann ist die Serie nichts für dich. Wenn du Telenovelas gerne magst, dann guck's dir an.
Ja, es kommt halt drauf an, es gibt Dinge, die sind historisch nicht unbedingt korrekt. Aber
nein,
es sind super
Anklänge,
gemacht.
Ja, es sind Anklänge dabei, aber.
Aber weil ich sag mal so, historische Korrektheit ist nicht immer so das Nonplusultra, sondern es ist eher das, und ich denke, das ist super gemacht, weil Shonda Rhimes ist gut, das will ich ja schon mal sagen. Und ich denke, die hat da auch mit was Tolles rausgehauen. Also mein Problem bei historischer Korrektheit ist es, wenn diese Dinge eher als nicht nachgedacht passieren, weißt du, nicht richtig recherchiert und die Geschichte auch ein bisschen dadurch kaputt machen. Aber wenn du etwas machst, das irgendwie historisch so auf etwas basiert ist, aber da frei dreht, völlig in Ordnung. Ja, das ist halt nur die Optik, die mich zurzeit ja etwas raushaut.
Ja, aber wie gesagt, also das habe ich mir angeschaut, das waren 8 Folgen einer Stunde, also man hatte genug zu gucken.
Ja, eben. Und was habe ich? Ich lese ja immer noch diesen DS9-Roman Hollow Man von Una McCormack und es ist sehr kurz, es gibt so einen kleinen Teil darauf, das ist so niedlich. Da hast du Garak und Sisko bei einem sehr schicken Empfang auf der Erde. Und Garak kriegt das erste Mal Champagner vorgesetzt. Und hier steht also, Garak peered down at the contents and then took a taste of it, cautiously. Odd, he said. Not unpleasant, but odd.
Ich glaube,
Champagner probiert.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das gleiche Gespräch könnten wir auch führen, wenn wir uns mit Garak über Kana unterhalten, oder?
Ja. Ja, Kana, ja. Oder eher gesagt, dann würde halt Sisko dann vielleicht so reagieren, wenn, ja. Genau, aber wir haben noch mehr. Wir haben noch ein bisschen News und zwar, ich bin ein kleines bisschen nachträglich neidisch auf James Doohan und hoffe, dass es, wenn ich das Zeitliche segne, sowas so auf breiterer Ebene möglich ist, weil die Asche von James Doohan wurde vor 12 Jahren auf die ISS geschmuggelt, auf seinen Wunsch hin. Und das ist so etwas, wo ich denke, ich will auch ins All, weil ich so ehrlich gesagt so verschiedene Begräbnissachen hier auf der Erde, selbst also so Seebestattung, das sagt mir alles nicht so zu, aber ich würde gerne im All begraben werden, sofern das möglich ist und natürlich nachhaltig ist. Und ansonsten gab es einige sehr schöne auf Twitter gezeigte Lebkuchen-Kreationen. Das erste war die ISS aus Lebkuchen und dann die Voyager-Crew und die DS9-Crew aus Lebkuchen. Also die Links kriegt ihr auch in den Shownotes. Es ist verdammt schön. Und dann zu Discovery etwas zum Nachreichen hatte ich kurz eben ein paar Stunden, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten, ein Video der YouTuberin Jordan Theresa gesehen. Das ist eine britische YouTuberin, die aus dem Fach Beauty kommt, aber mittlerweile sehr viele hochgradig intelligent, großartig recherchierte politische und soziale Analysevideos macht. Also wer wissen will, wie die Geschichte des Rechtsradikalismus in UK lief oder wie die Arbeiterklasse dämonisiert wurde, gerade in den Tabloids, also so in den Boulevardmedien zu Deutsch, oder die Geschichte, wie Brexit überhaupt zustande kommt, konnte, was überhaupt das politische und philosophische Fundament davon ist. Bei Jordan Theresa werdet ihr fündig. Und sie hat jetzt jüngst auch ein sehr spannendes Video über Fatphobia und Fatsizism. Da geht es mehr um verschiedene Pinterest-Ästhetiken wie Cottagecore oder Y2K, also die Mode, die so eine Variante der Mode, die vor 20 Jahren in war. Mode kehrt ja immer wieder dieser 20-Jahres-Zyklus. Und sie geht halt da sehr schön ein über das, was wir drunter klumpen, letztens über Tilly besprochen haben. Und zwar wie halt eben, weil Tilly bestimmte Klamotten trug als Killy, die sozusagen nur eher mit schlanken Leuten identifiziert werden oder diese Klamotten quasi in den Köpfen vieler Leute nur für schlanke Leute gelten und quasi die Leute in die Klamotten passen müssen, anstatt dass die Klamotten den Leuten passen können. Und sie geht genau eben darauf ein, wie eben diese Dynamik auch bei Influencern und Menschen, also auf Social Media sind die verschiedene Fashion Bereiche, verschiedene Subkulturen in Mode und Ästhetik vertreten, und sie packt aus und gibt auch weitere Infos dazu von anderen YouTuberInnen und Autorinnen über die Geschichte, wie überhaupt Körperformen und Dicksein als etwas Schlechtes gesehen wurde. Ja, hat nämlich rassistische Hintergründe. Dass erst nachdem also Kolonialismus und das Othering von vor allem schwarzen Leuten oder schwarzen Frauen und deren Körperformen als Lieder und alle möglichen negativen Konnotationen bekommen hat, mit einem Haufen Rassismus dazu, ist also das Image eines dickeren Körpers, egal für welche Hautfarbe, übergeschwappt, und das halt daher sozusagen, also ich spitze das jetzt mal zu und korrigier mich jemand, falls ich falsch liege, jetzt aus der akademischen Seite, aber das Dicksein gerade auch für weiße Leute sozusagen etwas ist, dass, hey, du bist weiß, du musst quasi nicht so aussehen wie diese Leute, weil du bist doch weiß und viel besser, und diese ziemlich garstige, hässliche Dynamik steckt da also drin. Also das war jetzt sehr, sehr zugespitzt. Also es sind natürlich viel, viel mehr andere Nuancen da drin und auch historische Dinge. Aber das ist so ungefähr so ein Überblick. Und schaut euch an, was Jordan Theresa da zu sagen hat. Sie ist selbst weiß und sie ist auch eine der die Leute, die mir auffällt, die halt aktiv eben Themen, was systemischen Rassismus betrifft und White Supremacy betrifft, die das also als weiße Person anpackt und darüber redet und daher eben auch die mentale Arbeit den Leuten abnimmt, die das jeden Tag betrifft. Großartig, genau. Und was es auch gab, ist, es gibt einen Podcast, der Black Alert Podcast von, ich glaube, drei oder vier schwarzen Leuten aus den USA. Die hatten Noah Averbach Katz zu Besuch, also den Ehemann von Mary Wiseman. Und den, ich habe es mir den Anfang angehört, bin leider nicht weitergekommen, weil mir irgendwas dazwischen kam und ich das halt in Ruhe anhören will, aber es hört sich ziemlich spannend an, ein schöner Blickwinkel da drin, hört euch das einfach mal an, den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes. Und last but not least gibt es auf Instagram ein leider rausgeschnittenes Porträt von Killy. Und zwar ist es animiert, das also auf ihrem Schiff der Discovery hängt. Also dieses Bild ist einfach alles. Außerdem
die größte Sünde des Zweiteilers, dass man das rausgeschnitten hat.
Ja, es ist so großartig und es sollten so viele Leute wie möglich sehen. Also ja, dieses Bild ist ein Kunstwerk und das ist so, ja, fantastisch. Genau, aber jetzt sind wir...
Ich habe das so schön kommentiert mit Mirror Gryffindor.
Jim, Mirror Gryffindor, obwohl
weil
da halt auch eine Schlange...
Hinten, du hast halt einen roten Banner, der Gryffindor-typisch ja eigentlich ist, mit dem goldenen Aufdruck und dann halt die Schlange, die sich unter ihr windet.
Stimmt, das ist
es
so
ist halt
gesagt,
Killy inszeniert quasi als Emperor.
Ja. Ja, oder halt als großer, so diese Selbstglorifizierung von sich selbst, genau.
Ja, und was ich noch erwähnen wollte war, dass es auch noch, da kann man auch nochmal vorbeischauen, eine 360-Grad-Aufnahme gab von der Szene, die wir hier in dieser Episode haben, wo Sukal und Burnham aufeinandertreffen und man dann per Klick quasi einmal um diese Personen im 360-Grad-Winkel sich drumrum klicken kann. Also das ist auch ganz nett gemacht. Es ist interessant, was mit den heutigen Aufnahmetechniken alles möglich ist.
Ja, und vor allem siehst du halt da, wie da sozusagen die Filmcrew drumrum steht. Das ist sehr schön gemacht.
Genau. Und auf eine der beiden Kameras einfach eine 360-Grad-Kamera obendrauf geflanscht und ist spannend zu sehen.
Ich denke, das werden wir vielleicht auch öfter nochmal bekommen.
Hoffe ich. Das ist bietet wunderbare Insights, wie das halt aufgenommen wird, wie das halt auch während der Aufnahme wirkt, akustisch und visuell und kostet nicht viel Geld. Also das ist günstig produziertes Futter für die Fans.
Ja, und man fühlte sich wirklich wie direkt mittendrin. Also das fand ich schon sehr gut gelungen. Ja, der Link ist in den Shownotes.
Genau. So, dann fangen wir langsam an mit der Folgenbesprechung. Also erst sollte die Folge ja The Citadel, die Zitadelle heißen und wurde dann zu Sukal umbenannt. Und die Regie führte Norma Bailey und Writer haben wir jetzt hier nicht drin. Wer war das?
Das war, glaube ich, auch waren irgendwie 8 oder 9 verschiedene Leute, die da gleichzeitig mit am Skript geschrieben haben. Ich habe die deswegen auch nicht alle reingeschrieben. Das war mir zu okay. viel. Aber es war wieder so eine vereinte Kraftanstrengung des Writers.
Genau. Und was wir auch noch hatten, also ist der Schauspieler, der Sukal spielte, Bill Irwin, eine alte Legende aus, also eher von der Bühne, Vaudeville und so diese ganze Mimes, diese ganze Pantomime und nonverbale Comedy, ist also in die Rolle von Sukal geschlüpft. Ist mittlerweile 70 und Doc Jones, der selbst sehr viel in diesem Bereich schon gemacht hat, ist ein Riesenfan von ihm, hat das uns also auch im Ready Room erzählt und Bill Irwin selbst ist auch ein Fan von Doc Jones, also haben zwei Darsteller die Freude gehabt, die sich gegenseitig schwer bewundern, miteinander spielen zu dürfen, das ist ganz toll, ja.
Und unter diesem Make-up sieht man ja nicht, dass der Schauspieler schon so alt ist. Es war aber sehr überraschend auch für mich, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und ich fand sie sehr gut. Ich meine, ich greife vorweg, aber das werden wir jetzt hier öfters ja nochmal machen. Ich fand das körperlich auch super, wie er das dargestellt hat. Also bestimmte Dinge wie die Armbewegungen oder aber auch die Beinbewegungen, wenn dann eben so Karl gerannt ist und so. Ich meine, er spielt ja einen jüngeren Kelpianer als Saru das eigentlich ist.
Nee, eigentlich ja nicht.
Oder? Meinst du?
Weil im Endeffekt also musst du davon ausgehen, dass er ungefähr 120 Jahre alt ist.
Ja, aber wir wissen ja nicht, wie alt Saru ist.
Ja gut, okay. Aber Saru war noch relativ... Doch, er muss noch relativ jung sein, weil er ja...
Aber wir wissen ja nicht, wann das kommt.
Es gibt eine Messung und zwar der... Saru wurde quasi, das hat auch Doc Jones gesagt, quasi in so einem späten Teenageralter, also sowas wie 18 plus minus von der Prime Giorgio gefunden aufgrund seines Signals. und hat dann quasi seine Starfleet-Karriere dann begonnen. Also der wird nicht so alt sein. Also Sukal könnte, ist vielleicht mental noch nicht so weit entwickelt aufgrund seiner Situation, aber Saru ist jünger.
Es ist sowieso, finde ich, sehr spannend, wenn wir uns hier mal die Lebensspannen von Kelpianern anschauen, denn wir kriegen ja hier auch nicht nur Sukal und Saru, also zwei unterschiedliche Kelpianer vom Alter her, sondern wir bekommen ja auch in diesem Programm, das wir ja dann später, in dem der da lebt, ja auch einen alten Kelpianer gezeigt, der auch offensichtlich optisch nach außen hin alt ist. Also der hat halt weißes Haar und ein bisschen schütteres Haar auch und so Bartansätze und so weiter. Also eigentlich so Alterszeichen, wie wir sie auch von den Menschen her kennen. Und da weiß man nicht, wie alt er ist, aber er ist halt alt. Und das ist der erste wirklich richtig alte Kelpianer, den Saru jemals in seinem Leben gesehen hat. Weil natürlich, klar, er hat ja gerade erst, also das Vaharai ist ja gerade erst abgeschafft worden, beziehungsweise es wird ja nicht mehr durchlitten und man stirbt ja dann nicht mehr. Und jetzt gab es 1000 Jahre Entwicklung in der Gesellschaft, wo eben Kelpianer auch alt geworden sind über Generationen hinweg. Also das ist ja eine Art von Gesellschaft, die er so gar nicht kennt. Das war immer nur das, was er sich erträumt hat vielleicht auch. Ja. Und deswegen finde ich es auch ganz spannend hier. Wir kriegen sowieso ein paar sehr, sehr tolle Facts zu den Kelpianern hier geliefert. Also
aber ich würde jetzt bei dem alten Kelpianer nicht von schütterem Haar sprechen, weil Kelpians ja normalerweise gar keine Haare haben. Und es sein könnte, so wie vor allem bei älteren Männern, also Menschen, die mehr Testosteron produzieren, die im Alter so auch so viel mehr Haarwuchs bekommen an verschiedenen Stellen, die sie vorher nicht hatten. Und ich glaube, das ist eher das, also mit diesem ganz, ganz alten Kelpianer, der plötzlich ab einem bestimmten Alter plötzlich Haare produziert.
Wir wissen ja eben auch nicht, das ist ja das Problem, wie sich die Kelpianer jetzt einfach weiterentwickeln. Vielleicht ist ja Saru auch nur ein Teil von, weißt du, von einem Stamm oder so, die keine Haare haben und im Norden gibt es irgendwie einen Stamm mit Haaren oder so. Wir wissen ja gar nichts,
das
ja.
Könnte sein, ja.
Aber ja, also es macht es auf jeden Fall sehr spannend.
Romulanskis ist mit verschiedenen
Stirn, ja genau, Ohren oder Stirn, genau.
Genau.
Stirnwölbungen, ja.
Genau, was hatten wir, genau, die Kelpien. Also was ich generell schön fand, war die Optik. Es war also, wir hatten ja vorher gesehen, Kolba hat ein bajoranisches Äußeres gehabt, also auch hat man auch in der Vorschau gesehen, und bei der Burnham ein Trill-Äußeres, also mit Trillflecken, und wir finden halt heraus, dass diese Veränderung des Äußeren ein holographischer Effekt ist, damit irgendwie, also auch die Kleidung ändert sich dann auch von unserer Crew. Und übrigens,
damit Michael sie in Burnham, diese Hologrammwelt reinpasst, genau.
Und ja. Das quasi dieses, was Michael zu Anfang trägt, dieses Rotkäppchen-Outfit, dieses hochelegante, also sozusagen Rotkäppchen als elegante, damenhafte, erwachsene Version. Beautiful. Gersha Phillips wieder. Absolut großartig. Und genau, also diese ganze Traumwelt, auch mit diese Treppen, die in verschiedenen Richtungen gehen, die halb kaputt sind, so an Escher denken lassen. Und ich dachte so, eigentlich wäre das fast eher eine Halloween-Folge, denn eine Weihnachtsfolge quasi, die an Weihnachten rauskommt. Es hatte sehr viel Halloween-Vibes, und aber im allerpositivsten Sinne. Und was mir auch gefallen hat, was man manchmal in den animierten Star Wars Serien gesehen hat und die hier jetzt auch gemacht haben, ist das Einbeziehen von Fortbewegung und Logiken aus Computerspielen, weil Saru und Kolba zu einem bestimmten Moment also über bewegliche Plattformen sich wohin bewegen.
Ja, das habe ich auch
großartig, ja. Wunderbar. Also ich habe das also mit den Augen alles aufgefressen. Und dann habe ich noch eine andere Frage an euch.
Darf ich gerade noch ergänzen, wenn wir es jetzt sowieso doch besprechen, möchte ich noch eine Sache ergänzen zu den Kelpianern, und zwar wir erfahren ja dann auch, dass das All-Seeing Eye, also dieses allsehende Auge, ja jetzt zum Beschützer geworden ist. Das heißt, da gab es offensichtlich die Entwicklung hin. Also wir hatten ja, als wir die Kelpianer verlassen haben, ja diese Feindschaft zwischen den Kelpianern und dieser anderen Rasse, deren Namen ich vergessen habe, die ja auch sahen wie schwarze Ölwesen. Richtig, die Baul, danke. Und offensichtlich, und da hatte ja auch schon Saru gesagt, im Gespräch hinterher nach dieser Episode, dass man halt jetzt versuchen müsste, doch Frieden zu schaffen und eine Verständigung zwischen der Bevölkerung. Und da hat sich ja auch Sarus Schwester wohl explizit für eingesetzt und hat gesagt, sie bleibt auf Kamina, um sich auch dafür einzusetzen. Und offensichtlich hat das geklappt, dass da eine Kommunikation stattgefunden hat und ein Friedensschluss. Und dieses All-Seeing Eye, das eben eigentlich immer Bedrohung war, wurde jetzt zum Schutz. Das waren die Baul, genau, und deren Technik. Richtig, genau, deren Technik ja eigentlich. Und das finde ich so schön, dass wir hier in so einem Halbsatz eigentlich im Grunde erfahren, wie sich in den letzten 1000 Jahren die beiden Gesellschaftsteile aneinander angenähert haben. Ja. Das finde ich wunderbar. Also, dass wir so ein bisschen durch die Blume hintenrum oder durch Halbsätze irgendwie sowas dann erzählt bekommen. Und ich finde es auch sehr spannend, dieser Mythos vom Monster, das eben aus dem Meer steigt, in Seetang eingewickelt, das offensichtlich ja ein Mythos ist, den es auch schon zu Sarus-Zeiten gegeben hat. Also es ist nicht spezifisch nur zum Beispiel für dieses Programm oder so oder erst in den letzten 1000 Jahren, das sondern das
so
ist
so Boogeyman, so wie sagt
richtig was, genau.
Wie nennt man das auf Deutsch? Also bei uns in Südbaden
der schwarze Mann.
Den Nachtkrab gibt's bei uns.
Ja, der schwarze Mann heißt es bei uns in der Ecke. Also genau, das ist so eine Figur, mit der man Kindern halt Angst einjagt, genau. Ja. Und interessant dann aber auch, dass das offensichtlich ja ein Teil der kelpianischen, wie sagt man, des kelpianischen Mottos ist oder Lebensführung oder so weiter, dass es heißt, man kann sich seinem Leben erst stellen, wenn man sich seinen Ängsten stellt. Und ich dachte, ach, und das erklärt so viel.
Auch mit Waharai.
Ja, das erklärt aber auch so viel über Saru und wie er sich verhält und seine ganzen Ansätze, ist aber natürlich auch in dem sehr spannend in Bezug auf die gesamte Bevölkerung, weil natürlich man könnte sich auch fragen, wenn sie sich denn ihren Ängsten stellen sollen, und die Ängste sind ja offensichtlich die Baul gewesen, personifiziert, warum sie sich nicht dann schon früher den Baul gestellt haben. Aber da ist ja auch einfach Unwissenheit mit im Spiel gewesen, weil sie es halt nicht wussten vielleicht.
Genau, weil sie halt eben länger nicht mehr über das Waharai hinausgekommen sind, was ja quasi dieses Stellen der Angst ist.
Genau.
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen, das nochmal so erklärt zu kriegen. Ich bin übrigens auch der Meinung, also jetzt, wir greifen jetzt vor, jetzt tun wir das halt, dass das Monster, das wir da sehen, also das wäre natürlich sehr platt und sehr vorhersehbar, weil das ja so ein Klassiker ist, den man aus ganz vielen Sci-Fi-Tropes her kennt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn da die Mutter mit im Spiel wäre. Also wenn es die Mutter ist oder ein Hologramm der Mutter, das irgendwie korrumpiert ist in irgendeiner Form oder wie auch immer.
Nee, das glaube ich nicht. So wie das Monster reagiert hat. Ich denke eher, die Mutter hat das Ding mit eingebaut als Teil des, falls das Kind da länger sein muss.
Also ich meinte als Hologramm, nicht die Mutter selbst als Lebensform.
Ach so, aber als die Hologramm. Denke hat das halt mit einprogrammiert, dieses Hologramm, ja. Das fand ich sehr, sehr schön, bildliches Geschichten erzählen, ist wie dieser ältere Kelpianer dieses Buch hatte mit diesen, also wirklich fast wie mittelalterlichen Illuminationen, also diese Illustrationen in einem Text drin.
Wie ein altes Märchenbuch, genau.
Ja, und da nicht nur, sondern auch von alten Handschriften, das ist also diese Handschriftsillumination, und das drückt halt auch dadurch aus, es ist etwas, was vor über 1000 Jahren oder fast 1000 Jahren passiert ist. Es ist, weil das ist so, als ob wir jetzt auf etwas zurückblicken, was im Frühmittelalter passiert ist. Und genauso schauen die also da auf die Zeit zurück, in der Saru quasi mit Serana zusammen die angestoßen haben, die Baul- und Kelpien-Beziehung zu verbessern und zu verändern und auf Augenhöhe zu ziehen.
Wobei ich glaube, dass das tatsächlich noch ein bisschen früher ist. Das meinte ich ja mit, ich habe auch erst erwartet, dass wir in dem Buch vielleicht sogar Saru eine mythologisierte Form von Saru zu sehen kriegen. Also, dass da vielleicht auch die Geschichte über Sahara Arai und so weiter drin sein könnte. Das haben wir jetzt hier nicht gezeigt gekriegt, aber dieser Mythos des Kelpianers, dieses Boogeymans oder schwarzen Mannes oder wie auch immer, der scheint ja noch älter zu sein als die Zeit von
ja,
Saru selber. Also
das, ja,
das heißt, da greift es, das greift auf noch ältere Dinge zurück einfach.
Auch, aber die Szene, die wir da sehen, sieht aus wie etwas wie, wo sie sich gegenüberstehen und also auf Augenhöhe gegenüberstehen und quasi sieht aus wie so ein sehr symbolisches Friedensschließen, wie man das sehr oft sieht, wenn man, also aus diesen mittelalterlichen Darstellungen, wenn man so zwei Figuren sieht, die sind gleich groß auf Augenhöhe und begegnen sich. Und dieses Monster ist etwas, was sozusagen noch dazukommt, als etwas, was natürlich von beiden, also ich glaube, das war etwas, das ein Boogeyman von Kelpiens und von Ba'ul war. Also so ein gemeinsames Schreckgespenst. Das war nämlich auch das Interessante daran, weil es hat Ba'ul-Qualitäten, aber auch Kelpien-Qualitäten, das Wesen.
Sehr interessant auch zu sehen, wie sich hier der Writers Room natürlich auch wieder so bestimmter Tropes oder auch so ganz klassischer literarischer Vorlagen bedient, um da eine Geschichte einfach zu erzählen. Also sehr, sehr, es ist so ein bisschen, geht natürlich auch mit dem konform, was wir bisher auch in der Staffel hatten. Ja.
Ja, schön. Und auf der anderen Seite hast du aber eben auch, sagt der Elder Kelpien ja auch irgendwie, das ist quasi ein Teil seiner Seele und er muss sich diesem stellen, damit er überhaupt weiterkommen kann im Leben oder so ähnlich. Also selbst wenn es quasi nur ein Hologramm ist, es repräsentiert etwas aus Sukal.
Ja, und wenn ich da
darf
kurz...
Darf ich was... Ja gut, du, Marcel?
Meine Vermutung zwecks dem Hologramm und warum das so ist, wie es ist, dass das wahrscheinlich was ist, diese ganzen Hologramme, die wissen ja alle, was sie zu tun haben, mich diesen Jungen zu erziehen. Und dass wahrscheinlich das ein bisschen zu wörtlich genommen wurde, so Vija Reloaded quasi.
Ja.
Und dass dadurch halt dieses was die Angst repräsentiert, halt so ist, wie es halt ist und quasi ein bisschen zu wörtlich das Ganze genommen wurde.
Ich sehe das nochmal anders, ist, dass dieser Elder Kelpien sagt, dass der Sukal sich seinen Ängsten stellen muss, weil ich, so wie ich es rausgehört habe, hat der angedeutet, dass dann das Programm fertig ist.
Das genau,
ist
das wollten wir, genau.
Der Endboss, weißt du, so der Endgegner des Spiels, dieses sozusagen, du wirst jetzt erzogen, also diese Gamification fast von seiner Erziehung alleine gecrashed in diesem Holodeck. Übrigens, hey, wir haben noch nie so eine geile Holodeck-Folge bekommen, also bitte. Also ich fand zumindest so ziemlich großartige Holodeck-Folge. Und das ist quasi so das Letzte, was Sukal machen muss, um dieses Programm quasi zu beenden, dass er also nicht mehr nur in dieser Welt ist, sondern dass er reif genug ist zu erkennen, es gibt ein draußen und das hat er noch nicht geschafft. Und
genau, so habe ich das nämlich auch verstanden, wobei also ich glaube trotzdem, das ist ein Aspekt des Programms gewesen, das aber durch die Jahre irgendwie in irgendeiner Form korrumpiert ist oder sich teilweise umgeschrieben hat oder nur zum Teil ausgeführt wird, weil das wäre ja eigentlich ein ziemlich, ich weiß nicht, es ist eine komische Art, so eine Erziehung zu beenden. Also ich finde, man sollte, also das ist irgendwie, also warum kann nicht so ein Programm komplett beendet werden, wenn alle Programme einmal durchgespielt sind. Weißt du, was ich meine? Also, dass du dann so einen Test am Ende hast, das finde ich irgendwie seltsam als Konstrukt für eine Erziehung. Deswegen glaube ich, dass da eine bestimmte Korrumpierung mit eine Rolle spielt.
Doch, nein, das ist super wichtig. Das ist für Erziehung und auch persönliche Entwicklung etwas, was auch nachgewiesen ist, super wichtig, dass du kannst erst dann reif werden, wenn du auch bestimmte Situationen hinter dir hast, die auch dein Selbstbild in Frage stellen, dass du dich mit deinen Ängsten konfrontierst, dass du daran wächst, dass du lernst, das zu integrieren in dich selbst. Das sind ganz, ganz essentielle Schritte von Reife und in unserer Gesellschaft ist das teilweise nicht ganz so in der Art ritualisiert, wie es vielleicht sein könnte. Es ist, wenn dann eher für bestimmte Dinge, aber dieses eine Krise zu haben, um dann daraus zu wachsen, die auch eine quasi, du hast zum Beispiel auch bei Star Trek den Kobayashi Maru Test, der ist auch genau dasselbe. Es ist jemand, der diesen Test macht, muss sich diesem Monster der unlösbaren Katastrophe hinrichten und dahingehend handeln und wissen, es ist alles scheiße, was ich mache, weil ich gerade in einer Lose-Lose-Situation bin und damit sich auseinanderzusetzen, also mit dem Monster dieser Situation. Und wir hatten das ja auch in anderen Sachen mit Starfleet Academy in der einen Folge, wo Wesley mit zwei anderen diese Tests macht, wo dann auch so Simulationen dabei sind, die sehr sagen wir schon, traumatische und Notsituationen sind, die wo schwere Entscheidungen getroffen werden müssen. Und so ein Monster repräsentiert sowas auch. Also ich sehe das als absolutes Teil dieses Programms, das die Mutter für das Kind reinprogrammiert hat.
Was ich meine ist Folgendes. Ich meine nicht, also für die Erziehung ergibt das Sinn, ja, natürlich. Was ich meine ist, das kann aber nicht die einzige Möglichkeit sein, dieses Programm zu beenden. Was machen wir denn? Was hätten wir denn jetzt gemacht, wenn zum Beispiel... Nein, aber darum geht es ja eigentlich. Also das damit quasi das Ganze als abgeschlossen erklären. Was wäre denn gewesen, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Rettung schon nach einem Jahr gekommen wäre oder nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren? Ja, dann kann man doch nicht sagen, ja, jetzt... Also genau, das meine ich ja. Also dieses, das meinte ich mit, dass das die einzige Möglichkeit ist. Also das glaube ich nicht. Das war das, was ich meinte.
Ich glaube, du musst dir das vorstellen wie so ein Emergency, weißt du, stell dir vor auf Voyager, du hättest jetzt quasi oder irgendwie auf einem Schiff mit einem Emergency Medical Hologram, die wurden ja dafür gebaut, quasi eine medizinische Behandlung zu machen, weil keine anderes medizinisches Personal da ist. Wenn jedoch zum Beispiel ein Notfall wäre, jemand würde jetzt angefangen, hat sich verletzt, wird vom MHN dann behandelt, dann kommt ein organischer, also ein Mensch oder was auch immer rein, medizinischer Doktor, Ärztin, wer auch immer, und übernimmt dann diese Behandlung. Dafür ist das ja auch da, dass jemand das auch übernehmen kann. Und so sehe ich genau dasselbe, quasi so dasselbe Prinzip in viel, viel größer und komplexer für die Kindererziehung, für dieses Kind. Das, also natürlich sie gedacht hat, oh, hoffentlich kommt bald eine Rettung für mein Kind. Aber falls es nicht gerettet wird, muss dieses Programm ausreichend sozusagen Tiefe haben, um möglichst viel für mein Kind tun zu können.
Ja, ja, das widerspreche ich ja auch nicht. Sondern mir geht's darum, dass ich das nicht als ausschließlichen Schluss quasi sehe.
Nein, ich würde es auch nicht als Schluss, aber ich denke, dann würde das Programm quasi sich öffnen und zeigen, hey, es gibt eine Außenwelt, weißt du?
Na, beziehungsweise es gab ja wohl Programme, die das ja auch vermittelt haben, aber die sind ja mittlerweile nicht mehr funktionsfähig. Das hat er ja auch explizit gesagt.
Ja, gut. Ja, gut. 100 Jahre, ja. Übrigens, was auch schön war, dass der Name Sukal einem Kind bei den Kelpians dann gegeben wird, wenn es das erste Kind nach einer großen Katastrophe ist. Und ich denke, die Mutter hat dem Kind sozusagen den Namen gegeben, weil sie in einer Katastrophe war. Sie wusste, okay, jetzt kommt mein Kind und nennt dann das Kind so in Hoffnung, dass das ist das Kind, das nach dieser Katastrophe groß wird, in der sie war.
Ja, die Frage ist halt natürlich nur, welche Katastrophe. Ich hätte jetzt interpretiert eben diesen Unfall, in den sie da verwickelt ist, aber wir haben ja auch noch The Burn, das kommt ja auch noch. Die Frage ist, was hat, also da werden wir sowieso, oder vielleicht reden wir jetzt gleich drüber.
Ja genau, das sollten wir auch.
Ich schmeiß meine Theorie gleich zu Anfang rein, genau. Da wir gesehen haben, als Sukal
sich aufgeregt hat?
Ja, negativ erregt war.
Verängstigt, panisch, genau.
Genau, verängstigt, genau. Panisch ist ja die Discovery fast hochgegangen und The Burn 2.0 ist fast passiert.
Also er hat irgendwas, genau, irgendwas hat er ausgelöst und ausgestrahlt in so Wellenform nach außen hin, wie so eine Explosion quasi.
Genau, erklärt sich, oder wird in Universe dadurch erklärt, ja, er ist halt in dieser komplett radioaktiv verseuchten
die Lithium-Welt.
Die Lithium-Welt aufgewachsen, ist dadurch halt genmutiert und hat sich halt angepasst, weil er schon im Mutterleib der dem Ganzen ausgesetzt war. Und meine Vermutung ist, dass wahrscheinlich der Tod seiner Mutter The Burn ausgelöst hat.
Ja, das aber, könnte.
Ja.
Ja, das finde ich auch, weil das könnte sozusagen auch der Anfang von diesem Programm gewesen sein, das dann losgetreten worden ist, um ihn quasi weiter zu leiten in seinem Leben alleine.
Ich habe zwei Probleme mit der Geschichte. Erstens.
Du, Probleme habe ich auch ganz viele mit der Geschichte. Also so ist es nicht.
Erstens, wenn tatsächlich eine Panik, Angstzustände, was auch immer, also hohe Emotionen, sowas wie The Burn auslösen, dann ist mir in 100 Jahren das zu wenig, also dass wir nur einen The Burn hatten, finde ich dann zu wenig. Weil ja. Offensichtlich, also ich kann verstehen, dass es ihn sehr aufhetzt, wenn er jetzt wie hier zum Beispiel damit konfrontiert wird, dass es eine Außenwelt gibt. Und natürlich hält er sich in diesem Programm in Bereichen auf, die ihn nicht aufregen. Also das macht er ja auch absichtlich. Der wird ja die ganze Zeit umhegt und gepflegt und hält sich in vertrauten
Helikopter-Holocaust
Baden quasi auf. Aber gleichzeitig kann das ja nicht das einzige Mal sein in 100 Jahren, dass er ärgerlich wird oder panisch oder ängstlich. Dieses Monster gibt's ja schließlich schon auch seit 100 Jahren. Also da ist für mich ein großer Logikfehler einfach drinne. Und man könnte natürlich jetzt argumentieren und sagen, ja, aber dieses extreme panische, ängstliche, was auch immer, wird halt natürlich durch auch extreme Situationen ausgelöst. Und der Tod der Mutter ist eine extreme Situation und die Konfrontation mit einer Außenwelt ist eine extreme Situation. Aber ich finde halt, für in 100 Jahren ist mir das einfach zu wenig. Also das ist mir die Logik irgendwie zu löcherig.
Also ich würde sagen, ja.
Die ganze Logik ist da bei der Geschichte zweitens, extrem genau. Löcherig. Also
ich habe noch nicht das ganz zweite erzählt. Problem. Die ist halt noch nicht erzählt ganz. Also ich habe das Gefühl, uns fehlt noch ein Teil der Gesamtlogik und sitzen halt nur mit einem Teil da. Und mit dem Teil wäre ich auch nicht zufrieden. Aber ich kann halt bei einer Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist, beurteilen, ob da jetzt ein Logikfehler ist oder ob wir halt nur mit einem Teil da sitzen und wissen, okay, es wird wahrscheinlich irgendwas damit zu tun haben mit ihm und dem Dilithium und dem Burn. Das haben wir Teile, die irgendwie zusammenpassen, aber wir wissen nicht, wie sie wirklich zusammenpassen oder ob da noch ein Element dabei ist, das noch nicht gezeigt worden ist. Das ist eben... Ja, deswegen sage ich so, ich bin mal gespannt, was draus wird. Ich bisher, wenn es nur das ist, was wir gesehen haben, fände ich es einerseits ein bisschen, löcherig von der Logik her, weil genau in 100 Jahren, dass sich jemand nicht aufregt oder Angst hat, ist sehr unrealistisch. Und ich würde, andererseits bin ich auch etwas erleichtert, weil es nicht Burnham und nicht die Discovery war, die den Burn ausgelöst haben, sondern was anderes. Und daher finde ich das schon mal an sich echt gut.
Also das ist nämlich das Zweite, was mich stört. Also du hast recht, wir wissen nicht, wie die Geschichte zu Ende erzählt wird. Wir hoffen jetzt alle mal, dass da noch irgendein Aspekt mit reinkommt, der das Ganze ein bisschen rettet. Wenn es nämlich darauf hinauslaufen sollte, dass es tatsächlich so Karl war, der das ausgelöst hat durch zum Beispiel den Schock, den er erlitten hat durch den Tod seiner Mutter oder wie auch immer, dann wäre das für mich auch wieder so eine Erzählweise oder ein Element der Erzählung, über das ich mich ärgere, weil das was ist, was in dieser Staffel 3 in keinster Weise im Vorfeld in irgendeiner anderen Episode irgendwie auch nur angedeutet oder vorbereitet wurde. Also man hatte ja immer das Gefühl, es arbeitet auf irgendwas hin und wir haben viele kleine Teile bekommen. Und hätte man jetzt am Ende eine Theorie da stehen, die in irgendeiner Weise mit diesen vielen kleinen Teilen zu tun hat, die als Foreshadowing oder Wegbereiter zu einer Endtheorie dienen, dann würde das irgendwie, also dann wäre da in sich geschlossen noch ein Erzählstrang, eine Logik, eine Stringenz drinne. Und falls es nicht der Fall ist und am Ende es nur in Anführungszeichen so kahl ist, dann würde mich das schon wieder ärgern, weil dann haben die irgendwas wieder aus dem Hut gezaubert, so nach dem Motto, ja, und jetzt nehmen wir einfach mal das so als Lösung, Punkt.
Ich hoffe
und
nicht.
Das ja, haben wir ja auch schon, und das gleiche Problem hatten wir schon in Staffel 1 und das gleiche Problem hatten wir auch schon in Staffel 2 und das war beides mal so, das war, und bei Picard, und es war bei allen drei so, dass da plötzlich irgendwas aus dem Hut gezaubert wurde, was irgendwie völlig unerwartet aus dem Off kam und überhaupt nicht richtig vorbereitet wurde. Und falls das der Fall ist,
bei Staffel, gut,
werden
Staffel
wir nächste Woche nochmal drüber diskutieren. Bei Staffel 1 zum Beispiel der Tod von Jason Isaac von Captain Lorca. Das war auch so eine Erzählgeschichte, also dieses plötzliche und also das war was zum Beispiel, was mich extrem gestört hat.
Ja.
Das war so ein Abhacken von so einer von so einem Erzählstrang. Also in dem Fall war es kein aus dem Hut zaubern, sondern ein aus dem Hut verschwinden lassen.
Ja, genau. Ja,
da hätte man sich die letzten zwei Episoden der Staffel, wir planen mal den Genozid der Klingonen sparen sollen und dafür ein bisschen mehr Mirror Universe das Ganze machen sollen. Dann Staffel 2 war ja am Schluss ein einziges Convenience-Ding.
Ja.
Und ja.
Also vielleicht, wie gesagt, deswegen hoffe ich, dass es vielleicht nicht das ist. Aber wenn es das ist, dann wäre ich ziemlich enttäuscht und ich möchte nicht enttäuscht sein von Discovery.
Aber ich muss jetzt mal was sagen. Es ist jetzt sehr, das, was ich jetzt sage, ist etwas, das werden wahrscheinlich nicht viele Leute mit mir teilen. Und es ist etwas, was sehr meine persönliche Präferenz ist. Aber ich finde, das, was wir jetzt mit The Burn, der Erklärung und dem Kind zu Karl und so weiter bekommen haben, ich hoffe, da kommt halt noch viel mehr dazu, dass das noch sozusagen verfestigt und noch mehr Dimensionen da sind, dass es also logischer und schlüssiger wird, hoffe ich. Und ich denke, es könnte auch darauf hinauslaufen. Und jetzt kommt etwas, da könnten Leute mich dafür killen. Ich finde die gesamte Geschichte mit der Emerald Chain sehr langweilig. Weil, ja, wir haben Gangster, die sind böse. Ja, böse sind Gangster. Weiße Schimmel, schwarze Rappen.
Ja, aber ja. Ist sie so böse? Sind sie
ja,
so böse?
Genau. Es könnte noch kommen. Jetzt sage ich irgendwie noch was anderes dazu. Also bisher. Also ich habe jetzt zwei Gefühle. Das entweder, und das wäre halt etwas, was halt das bestätigt, wo ich halt eher so meine Langeweile drin sehe, ist das Osira, weil die ist halt dieses Mal so ein bisschen mehr so in die Klischee-Bösewicht-Ecke vom Verhalten her gekommen. Ich dachte so, naja.
Oh.
Das ist so, ja, ja.
Also da ist schon sehr Richtung Klischee abgerutscht.
Denk dran, ich understate manchmal gerne. Ja, sie ist einfach mal so ein bisschen. Also ich fand sie in der Folge vorher spannender, wo sie etwas mehr matter of fact und etwas fast stoischer wirkte. Und die Schauspielerin im Ready Room hat ja auch angedeutet, wir kriegen noch mehr werden mehr in Erfahrung bringen über sie. Aber da habe ich eben zwei Sachen. Einerseits, wenn es jetzt nicht irgendwie viel tiefgründiger und komplizierter und interessanter wird mit dieser Emerald Chain und auch etwas wird, wo wir also auch viele Grauzonen, viel Diskussion, viel Diplomatie, viel Probleme lösen, viel vorher lange bestandene Missverständnisse oder sich gegenseitig falsch verstehen wollen, auflösen können. Sehr Star Trek-Style. Fände ich es halt sehr, sehr traurig, dass wir halt mal wieder so ein Gangster-Fu, ich sag's jetzt etwas freundlicher, Gangster-Fu bekommen haben, die halt so, ja, wir sind böse und jetzt bedrohen wir die Guten und jetzt machen wir extra böse Dinge und sind besonders übermächtig, fies und böse. Und da hätte man also diese Auseinandersetzung auch trotzdem die Tension aus dem Nebel, also wo die Discovery war mit Tilly, die ja, obwohl sie es nicht wirklich wollte, jetzt dann auch das Kommando übernehmen wollte, weil Saru dringend runter wollte. Und Tilly hat die Sache großartig gelöst, aber ich fand so, wenn man zum Beispiel sowas aufgebaut hätte, sowas wie die Emerald Chain als so eine Art Gemeinschaft von Leuten, die in der Postföderationswelt, also Postwelt von dem, was also nach Post Burn-Welt quasi sich irgendwie mit, oh, wir müssen halt tun, was getan werden muss, und deswegen mal ein bisschen abgestumpft und zynischer geworden sind, aber nicht komplett so, oh, wir sind jetzt die Leute, die halt Macht und Stärke ist halt voll toll, und wenn du Leute versklaven kannst, wenn du früher versklavt wurdest, ist das auch ganz toll. Es hat auch so ein bisschen was von Changelings beim Dominion.
Ja, und, oder die Käse und bei Voyager.
Ja,
genau. Das ist halt ganz klassisch. Man hat halt das Gefühl, so hatte ich auch das Gefühl, und ich kann dir da zum Großteil auch zustimmen, man hatte das Gefühl, dass eine Emerald Chain halt einfach erfunden wurde, um einen Antagonisten zu haben, ganz generell. So, ich finde, halt diese Staffel hätte auch so gut, die Staffel hätte auch wahnsinnig gut ohne einen konkreten Antagonisten
funktioniert,
weil The Burn an sich ja schon eigentlich was Bedrohliches ist. Aber ich glaube, da hätten viele Star Trek-Fans gesagt, ihnen fehlt was. Ihnen fehlt das konkrete Böse, der konkrete Bösewicht. Und
warum TNG hatte auch so oft keinen Bösewicht und zwischendurch mal ein paar Romulanskis oder Ferengi oder
Was man auch hätte machen können, wäre, dass man Emerald Chain halt so ein bisschen im Unbekannten, im Nebel hängen lässt, dass man halt weiß, okay, da ist was, und so, ja, wir kriegen die Folge, wo Book befreit wird, ja, die brauchten wir, aber den Rest halt eher so vage. Hätte auch funktioniert.
Wobei man der Fairness halber sagen muss, dass ja die Emerald Chain wohl nur ein Teil eines größeren Gesamten ist. Also wir kriegen hier jetzt Osira als ein Teil, aber vielleicht ist Osira auch nur einer der Handlanger von einer größeren Geschichte. Also das wissen wir ja nicht. Es ist halt
könnte
jetzt
ja sein, kleinen, eben. Und das hoffe
genau, in diesem
ich,
kleinen Ausschnitt, den wir sehen. Aber ja.
Also ich hoffe, dass, weil ich sage ja immer öfters jetzt, Disco hat es ja schon immer irgendwie in dessen DNA sowieso gehabt. Aber wenn es sich gut entwickelt und spannender wird, könnte halt Disco wirklich sowas wie das kleine Geschwisterchen oder das jüngere Geschwisterchen eher gesagt von Deep Space Nine sein. Also von der Stimmung, von der Art, die Geschichten, die da erzählt werden, und dass Osira durchaus, also wenn es gewollt ist und es auch entsprechend gut geschrieben wird, dass Osira quasi so ein bisschen sozusagen die Rolle oder die Funktion übernimmt, die Dukat hatte bei Deep Space Nine, und die Schauspielerin hätte das drauf.
Ja, und sie ist ja im Grunde auch schon mal ganz gut angelegt worden. Sie trifft halt jetzt nur, vor allen Dingen glaube ich, in dieser und vor allen Dingen wahrscheinlich auch in der nächsten Episode, stark eben in dieses klassische Bösewicht-Schema ab oder Klischee. Aber bisher war sie ja eigentlich, finde ich, ganz, ganz gut grau, also nicht zu dunkel quasi.
Also ich sehe das jetzt nicht, also vor allem nicht so zwingend, dass das jetzt irgendwie in der nächsten Folge noch so weitergehen sollte. Klar hat sie da jetzt einfach mal die Discovery übernommen, aber wir haben jetzt halt nicht irgendwie ein, ich mache das jetzt einfach nur, weil ich es kann, sondern das ist schon irgendwie auch so ein...
Ja, die hat einen Grund schon, natürlich.
Genau, und den werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen.
Ja, natürlich, aber es war halt, deswegen sage ich ja, es ist höchst persönliche Einschätzung, weil ich persönlich halt alles, was irgendwie mit Gangstern zu tun hat, meist ziemlich, da gucke ich manchmal lieber Farbe beim Trocknen zu als Gangstern, aber ja, es ist trotzdem Star Trek, also habe ich zugeguckt. Und können wir mal darüber reden, wie Tilly sich geschlagen hat?
Genau, das ist nämlich der zweite Teil der Story, die wir in dieser Folge kriegen. Wir
das
haben
hatte
ja jetzt
sehr
gar nicht
viele Killy-Vibes, fand ich.
Genau,
und ja, jetzt sie gar hat nicht, die innere Killy auf jeden Fall hat sie gechannelt. Das war sehr gut.
Genau, weil wir haben jetzt eigentlich gar nicht darüber geredet, dass wir ja eigentlich zwei Story-Arcs haben, etc., etc. Ich glaube, das müssen wir auch gar nicht so groß wiederholen, aber ein zweiter war eben Killy und so ein bisschen auch, ja, private Momente von dem einen oder anderen, von der einen oder anderen Figur, wie zum Beispiel eben Stamets und Culver und Adira und Blue und so weiter. Aber Killy, ja, oder Tilly, was sagen wir dazu? Ich finde, sie schlägt sich wackerer als ich gedacht hätte. Natürlich haben wir auch hier wieder so eine klassische sie muss sich beweisen Situation, also jeder muss irgendwie mal durch sowas, so die Feuerprobe und da natürlich auch dann so diese Erwähnung von Burnham von diesem in Anführungszeichen Baufehler mit dieser Schraube unter dem Captainsstuhl am A an der Armlehne, wo man dann so eine Art therapeutische Ersatzhandlung macht, genau, also so diesen Knopf reiben oder wie auch immer, wenn man nervös ist. Ja, aber was ich auch sehr, ich finde das ein sehr schönes Detail, dass das was ist, was sowohl Burnham als auch Saru von Giorgio übernommen haben und das jetzt quasi weitergeben an Tilly.
Tilly.
Ja.
Das sind halt diese kleinen Sachen, wenn du irgendwas hast, wo du so ganz ungesehen einfach so dich erden kannst, weil du einfach diese Handlung machst, die für dich symbolisiert, ich erde mich und versuche mich zu fokussieren und Entscheidungen zu treffen.
Ja,
also
das erinnert mich halt an dieses klassische Gummiband, das man ja so in Therapie, also ich kenne das nur aus Serien, ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit auch so gemacht wird, aber so in so, also eben genau, um sich an Dinge zu erinnern oder wieder zu erden oder rauszuziehen aus so einer schwierigen Situation.
Ja. Oder so
womit man sich dann
richtig,
so womit man, dass man so schnappt und dann am Handgelenk
genau.
Oder so, ja, ja, genau, so in der Art. Ja, also ich finde Tilly super. Ich hoffe, sie versagt nicht. Aber ich finde, sie stellt sich schon mal, also sie hat sich schon mal ganz gut gegenüber Ozira angestellt, die ja versucht, sie verbal zu provozieren. Und die sich hier nicht verbal provozieren lässt. Und ich finde, da sieht man auch schon eine Entwicklung, denn ich glaube, die Tilly, die wir in Season 2 zum Beispiel hatten, Anfang Season 2 oder Season 1 sowieso, die wäre da auch schon emotional anhand dieses verbalen Fechtens miteinander zusammengebrochen. Und hier, auch wenn sie vielleicht nur faked ein Selbstvertrauen, aber sie faked es gut.
Ja, der hat also wirklich die Killige. Also ich fand das so großartig, wie sie so, Channel. Ja, auf der Erde geht es ja, weil weißt du, wie sie über Freud und Projektion,
ja, ja.
Da sagt er, ach, das ist ja nicht nur auf die Menschheit beschränkt, das ist ja ein galaktisches Problem. Großartig.
Fake it till you make it, aber super.
Ja. Ja. Was halt auch sehr bemerkenswert und erwähnenswert ist, dass sie halt die Befehle nicht vergisst, weil es hieß ja, hey, wenn Probleme sind, haut ab.
Mhm.
Was sie dann ja auch versucht, aber halt dann nicht mehr schafft. Aber sie versucht es halt zumindestens. Und halt alle gucken so, du kannst die da jetzt nicht zurücklassen. Und man in den Augen sagt, doch, das ist unser Befehl.
Ja, wir müssen das. Und sie hat da dran festgehalten. Ne? Einzige, was manche so logisch.
Also Commander-Prüfung, check.
Das Einzige, wo manche gemeckert haben, und da finde ich sogar teilweise richtig, ist, dass sie vielleicht nicht rechtzeitig den Command-Lockdown, also dass den Zugang zum Computer gesperrt hat. Aber ich glaube, sie hat vielleicht keine Zeit dazu gehabt.
Ich finde, man sieht eine gewisse Unerfahrenheit in der Art und Weise, dass sie sich nicht schnell genug entscheidet. Aber grundsätzlich hält sie sich wacker dafür, dass es die erste Testsituation ist. Und sie sagt ja auch selber noch so scherzhaft, ja, wie meine Tante XY immer gesagt hat, du bist nicht irgendwie getestet worden, bevor du nicht ein Schiff in einen feurigen Nebel reingeflogen hast, bla bla. Und ich dachte,
jemanden
so schön. Genau. Ja. Und ich dachte so, also wir haben ja erfahren, dass ihre Eltern... Haben wir doch, oder? Haben wir nicht erfahren, dass
ihre Eltern sind was
sind ganz, doch in Starfleet ziemliche
nicht
ziemlich
ganz.
Nee.
Also ihre Mutter ist Diplomatin. Das war aber glaube ich nicht on screen oder nur kurz genannt.
Hat sie, ja, ich glaube im Shorttrack glaube ich wurde das erwähnt mit der Prinzessin, wie heißt sie? Von dem
Digitalplaneten. Ja.
Poe, genau. Ich glaube, da hat sie das erwähnt. Genau, also auf jeden Fall ihre, also es klingt so ein bisschen, als ob ihre Familie in Starfleet auch die eine oder andere Rolle schon
also der Vater ist in Starfleet und die Mutter ist halt ein sehr hohes Tier in diplomatischen Kreisen.
Ja. Erinnert mich sehr stark auch wieder tatsächlich an Lower Decks.
Ja,
Mariner.
Mariner, genau, richtig.
Mariner, Beckett, ja. Mariner, ja, stimmt.
Ja, wir werden sehen. Also bisher schlägt sie sich tapfer, wir werden sehen, wie das dann weitergeht.
Genau, also wir erfahren auch, dass die Föderation jetzt, also dass der Vertrag von, was, Algeron war es, der der Föderation untersagt, Tarntechnologie zu entwickeln, dass der offenkundig nicht mehr gilt, weil die Discovery hat eine Tarnvorrichtung.
Aber, da wollte ich mal fragen, ist die eingebaut worden bei den Refitting-Dingern?
Ja.
Oder
ist explizit genannt worden.
Ja, das habe ich irgendwie überhört.
Sagt Kelly so, hey, wir haben beim Refit doch dieses Cloaking-Device bekommen. Tarnen wir uns.
Und das fand ich aber so geil, weil dann tarnte sie sich und dann tarnte sich natürlich auch das Schiff von Osiris und dann dachte ich mir so, das würde ja jetzt nur sinnvoll sein, wenn beide sich von der Stelle bewegen würden, damit man nicht weiß, wo man hinschießen muss.
Ja.
Und ich glaube, beide haben sich nicht von der Stelle bewegt.
Und sie hätten eigentlich
aber
von
okay.
der Stelle bewegen sollen, die FreundInnen der Sonne. Ja,
ja.
Weil es war ja auch klar, weil schon längst vor dem Burn ja die Romulaner
Teil der Föderation waren.
Der Föderation beigetreten sind, damit auch die Treaty of Algeron natürlich damit nichtig war. Ja.
Genau, wer da noch ein bisschen Hintergrundwissen zu haben möchte, The Pegasus Project. The Pegasus heißt sie, glaube ich, nur, oder?
Ja, The Pegasus, genau. Das ist da, da erfahren wir mehr dazu.
TNG Staffel 11.
TNG Staffel 11?
sorry, Staffel 7.
Folge 11.
Folge 11, das könnte hinkommen.
Es gab vier Staffeln TNG, die ich nicht gesehen habe?
Oh, ja, die gibt es nur für Superfans.
Oh, dabei, also wie kann ich denn diesen Status bekommen, Marcel? Das ist ja hier geheime Geheimniskeit.
Ja, du musst nur übernächtigt sein dafür, dann geht das alles.
Aha. Ja, vielleicht kommt Sloan vorbei und bringt mir was, oder? Wisst ihr, was
und
ich mir auch gedacht habe?
Und Pegasus ist übrigens Folge 12, knapp daneben ist auch vorbei.
Ah, 12. Übrigens frage ich mich jetzt auch bei der Emerald Chain, ob Eve seine Leute da irgendwie vielleicht dazwischen hat und das noch eine so spekulativ von meiner Nerdigkeit so, ob Eve, der höchstwahrscheinlich ja Section 31 ist oder eine Version von dem in der Zukunft, ob er
wer
nicht
war,
dann auch stopp, so seine...
Stopp, helf mir nochmal, wer ist nochmal Eve?
Yves Saint-Laurent, Covid.
Ach so, und der...
Du hast ihn doch auch so benannt.
Ja, schon, aber das war mir eben nicht ganz klar, wen du meinst.
Yves Saint-Laurent... Nee, genau, und ob Kovic dann nicht eben auch, ob Kovic nicht auch dann so seine Leute, seine Finger im Spiel hat und dann irgendwas passiert und dann so, so, lieber Osira, so leicht ist nicht mit uns Kirschen essen, hahaha.
die Frage, die ja auch ist, Wie geht's halt weiter? Also am Schluss, wir haben es ja angedeutet, die Discovery wird ja geboardet und wir kriegen eine Abart von romulanischen Gedächtnissonden offenbar, um Stamets zu kontrollieren und gefügig zu machen.
Und damit den, genau, und damit den Motor, den Spore Drive zu beherrschen, genau.
Und wie es da halt weitergeht und was ich mich halt frage, je nachdem, wie sie The Burn auflösen wollen, kehren wir eventuell nochmal zu einem Planeten und unserem herzallerliebsten Carl zurück?
Ja.
Weil.
Warum?
Um The Burn rückgängig zu machen, eventuell?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich deshalb nicht, weil ich glaube, dass das was gewesen wäre, was wir gesagt bekommen hätten in der Guardian of Forever Episode. Dass er dann sowas gesagt hätte wie, die aktuelle Zeit ist, was weiß ich, korrumpiert oder Zeitlinie ist
aus
nicht oder wie auch immer.
Aus den Fugen geraten.
Ja, genau, irgendwie sowas.
Genau. Sozusagen auf die richtige Schiene bringen.
Ja. Mal. Ich könnte mir halt vorstellen, also wir werden ja auf jeden Fall zu, also Saru und jetzt ja auch noch Adira und
Genau, Adira ist ja noch
sind ja immer noch, sind ja jetzt immer noch oder schon wieder oder neulich
Planeten.
Auf diesem Planeten von mit Sokal zusammen. Also da müssen wir auf jeden Fall hin zurückkehren. Übrigens da ja natürlich auch die ständige Bedrohung von radioaktiver Verstrahlung. Ich meine, jetzt ist ja Gott sei Dank Adira mit diesen Strahlenpillen gekommen und gibt denen noch ein bisschen Zeit. Aber das auch ein
Leben. Ja, aber sie hat ja nur eine genommen. Sie hat die ja nicht mitgenommen.
Nein, aber
ja,
doch, nein, doch. Sie hat,
Paket
sie hat ein Behältnis. Sie, genau, hat sie eingesteckt und mitgenommen. Ich weiß weil nicht, wie viele Pillen da drin sind, aber...
Weil die anderen ja, Pillen waren ja quasi weggekommen.
Genau, die andere Frage ist aber eben auch, wie kommt Adira jetzt auf dem Planeten an?
Das haben wir also doch
sie
gesehen.
Sie hat ihn extra in den Mund genommen, weil sie hat wahrscheinlich gewusst über die Verbindung, die quasi, hier sind wir Holo-Umgebung und so.
Genau, nein, schon klar, nein, nein, ich meine im Sinne von, was macht das Holo-Programm mit ihr oder fängt es sie nicht ab und
ach so, du meinst,
wandelt
hä?
Sie um?
Aber
weil wir sehen
ja
sie ankommen. Wir sehen sie nur noch aus Books Schiff rausbeamen.
Ja, das werden wir dann sehen, was mit Adira passiert.
Genau, also das ist für mich ja auch mit einer der größten, genau.
Wobei sie ist ja ein, also das ist ja zum Beispiel auch was ich so ein bisschen nicht verstehe. Sie ist ja ein Mensch und Zeru wird ja als Mensch dargestellt.
Nein.
Und Menschen sind ja offensichtlich in diesem Programm also erlaubt. Und warum dann Burnham zum Trill wird und nicht einfach Mensch bleibt, die ist ja schon
ja,
Mensch.
Und
damit innerhalb nicht des viele Programmes. Menschen sind wahrscheinlich.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber so, weißt du, was ich meine? Deswegen, es
halt
könnte durchaus sein, dass Adira es könnte halt sein, dass Adira dann einfach Adira bleibt. Das werden wir dann sehen.
Oder irgendwie als Klingon.
Ja,
auf der anderen,
das wäre natürlich geil.
Auf der anderen Seite vielleicht haben jetzt halt eben auch Burnham, Saru und Culber das Programm auch schon so weit überfordert, dass es jetzt eben tatsächlich nichts mehr mit Adira machen kann. Das werden wir in der nächsten Folge sehen, aber das ist tatsächlich, also das sind so mit die Punkte, die mich am meisten interessieren. Einerseits natürlich, wohin haut wie heißt sie jetzt schon wieder? Osira mit der Discovery ab?
Wir wissen, das nee, wissen wir
doch,
ja.
Doch,
das wissen wir auch durch
wissen
Folge,
das.
Wissen wir, dass sie zum
Federation Headquarters.
Genau.
Achso, ja klar, sie wollen zu den Federation Headquarters, ja, aber okay.
Wo sie auch ankommen, wie wir es ja aus der Vorschau wissen und
ja, stimmt.
Ja.
Und der Admiral wirkt unvorbereitet, ist aber, glaube ich, sehr gut vorbereitet. Das werden wir dann sehen. Aber was ich eigentlich sagen
wollte,
das hatte
so ein bisschen was, auch weil er wo wollen wir die Discovery reinlassen? Nee, noch nicht. So nach dem Motto.
Ja, eben. Also da sind irgendwelche Notfallpläne schon da.
Und ich kann mir die Standpauke von ihm schon vorstellen. So, Leute, ich hab's euch doch gesagt.
Ja,
also das muss man halt dann sehen, ne? Also einerseits war er wahrscheinlich schon irgendwie, muss er irgendwie gewarnt worden sein, aber das ist auch alles. Also jetzt ist alles nur Spekulation.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht, also du kommst ja nicht einfach mal, genau, apropos Spekulatius, du kommst ja nicht einfach nur so in diese Blase da rein, wo die da das Hauptquartier haben.
Weihnachten ist vorbei.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht da irgendwie einen geheimen vereinbarten Code oder was vorher übertragen müssen, damit sie da durch die Tür kommen. Also was auch immer, das werden wir ja dann sehen. Aber ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich auch, also mir ist auch aufgefallen, weiß nicht, ob man das als Fehler sehen kann oder nicht, aber mir ist auch aufgefallen, Burnham ist ja dann zurückgebeamt worden auf Books Schiff.
Ja.
Also erstmal grundsätzlich, ohne Books Schiff hätte die ganze Staffel nicht funktioniert. Books Schiff ist so oft die letzte Rettung gewesen. Also
wird es auch in der nächsten Folge wieder sein, wissen wir aus dem Trailer.
Wie praktisch. Also das
halt
ist
der Delta
Flyer. Wie praktisch. Also das ist das eine. Das zweite ist, als Burnham ja dann zurückkam auf die Brücke von Books Schiff, war sie ja wirklich völlig am Ende, total verstrahlt, konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, war also wirklich richtig fertig. Und wenn Burnham schon so mitgenommen ist, frage ich mich, wie krass es dann um Saru und Culber, vor allen Dingen Culber, der ja auch menschlich ist, bestellt sein muss, weil die wirkt nicht so mitgenommen wie Burnham.
Naja, also sie hatten auf jeden Fall schon größere
Brandmale, genau,
Brandmale,
der Strahl.
Genau.
Aber dass die sich halt noch kaum auf den Beinen halten konnten, also so schlimm wirkte das jetzt nicht.
Vielleicht kommt das ja auch nochmal durchs Beam.
Ja.
Ja.
Also das ist mir trotzdem auch aufgefallen, wo ich dachte,
also,
okay.
Genau, auf jeden Fall sehen wir halt eben auch eben Burnham wieder in ihrer Außenmissionsklamotte. Also im Endeffekt hatten sie die quasi ja die ganze Zeit an, nur dass sie halt irgendwie auch nicht mehr anscheinend an die Sachen rankommen, die da so drin sind.
Ja.
Aber eine Sache, über die ich noch reden möchte, ist über den Ready Room, der zwei wunderbare Interviews hat. Zum einen halt mit Doug Jones, wie er halt erzählt, so wie herausfordernd so ein Tag als Kelpianer am Set ist, also was so Verpflegung und so weiter angeht.
Ja, also im Kostüm mit dem ganzen Maske auf dem Gesicht, der Schminke und alles.
Die Hände.
Ja.
Es ist nicht so leicht für ihn aufs Klo zu gehen. Und da musste er
viel,
halt nur eine
viel schlimmer. Er kann auch nichts essen. Das fand ich so schön im Interview, als er meinte, und ich bin dann zum Buffettisch gegangen und habe gesagt, Leute, ich nehme mir jetzt einen Brezel, nur dass ihr alle Bescheid wisst, einen Brezel, weil er sonst halt irgendwie nur so durch den Strohhalm was essen kann, beziehungsweise dann die Maske komplett neu gemacht werden muss. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Doug Jones da so hingeht und laut sagt, hallo, bitte mal zur Verkündung. Ich finde das so schön. Der war heilfroh, dass er für diese Episode oder für diesen Dreh eben nicht in Maske musste. Und dann musste ich aber so lachen, weil es mussten dann ganz viele um ihn rum, aber alle in kelpianische Masken. Also da war ja dann der ältere Kelpianer, der übrigens, der Schauspieler ist der gleiche der Schauspieler, der den älteren Kelpianer auf dem Planeten gespielt hat, hat auch seinen Vater gespielt im Short Track, also von Saru. Ja.
In The Bright
und
Star.
Genau. Und dann mussten wir ja auch noch Sukal, klar, auch noch in Maske kriegen, ja.
Und wer halt auch noch im Ready Room ist Jeanette Kidder, die halt Osyra spielt und halt davon erzählt, wie sie halt an die Rolle gekommen ist und halt erstmal so, sie hat für eine Rolle vorgesprochen und wusste nicht, dass das Star Trek ist. Das ist halt auch sehr interessant, dass es halt sehr, sehr stark wohl zurückgehalten wird. Und
darf ich da mal kurz was fragen?
Aber es kommt halt auch, ihre totale Begeisterung kam dann halt auch durch. Also dieses Family und so weiter, was ja alle immer von Discovery Cast sagen, kam auch da nochmal unheimlich rüber.
Ja, also du kriegst die Info durch deinen Agent. Es gibt hier, generischen Rollcall für irgendwie eine potenzielle Serie, wahrscheinlich Sci-Fi, Bösewicht. Und dann sprichst du einfach vor, aber hast im Grunde keine Ahnung, außer eben diese 4-5 Eckpunkte. Also so wird es dann wahrscheinlich laufen, oder?
Ja, also im Endeffekt genau das, bloß dass es halt auch schon 4-5 Eckpunkte über die Figur sind.
Also Bösewicht, weiblich.
Genau.
Ja, genau.
Und okay, eben also auch nicht unbedingt nur Bösewicht, sondern eben auch eher so und dies und jenes.
Ja.
Ungefähr dieses Alter und hat
Ahnung. Also klassischer Rollcall, aber eben generisch gehalten. Okay.
Ja.
Gut, okay.
Ja, und dann wo ich ja auch überrascht war, genauso wie Will Wheaton, dass ihr Make-up tatsächlich eine komplette Maske war, ja genau, also eben eine komplette Silikonmaske ist.
Aber ging nur mir das so? Also ich meine, ich gucke ja jetzt nicht in HD, vielleicht ist es ja anders, wenn man nochmal auf HD guckt. Ich fand ja, gerade in dieser Episode ist mir das sehr deutlich aufgefallen, weil wir ein paar Großaufnahmen von ihrem Gesicht hatten. Das Make-up von ihr, fand ich, wirkte sehr fleckig. Also was ja gemacht wird, ist, dass du, wenn du einen Farbton hast, wie zum Beispiel grün, dass du natürlich jetzt nicht nur einen Grünton aufträgst, sondern du trägst viele verschiedene Grüntöne auf, auch so gesprenkelt, weil ja in der normalen Haut das auch so ist, dass du quasi gesprenkelte Farbpigmente hast. Das meine ich nicht, sondern ich fand, dieses ganze Make-up wirkte recht fleckig.
Ich gucke mir gerade ein größeres Bild von ihr an und ich vermute jetzt mal was. Und zwar denke ich mal, weil wir Menschen, wir sind ja dran gewöhnt, wenn wir zum Beispiel menschliche Hautfarbtöne sehen. in den verschiedenen Varianten, aber in denen wir uns gewöhnt sind und wissen, Menschen haben diese Hauttöne und dunkler bis heller, ist es gewohnter zu sehen, wie zum Beispiel unter den Augen bei ihr sieht man, es ist ein bisschen dunkelgrüner und über den Augen, also wo auch meistens auch unsere Pigmente etwas dunkler werden. Und ja gut, sie trägt grünen Lippenstift, das wird wahrscheinlich auch ein Lippenstift sein. Ihre, ja, das sieht aus wie halt vielleicht die etwas leicht unebene, nicht super perfekte Haut einer mittelalten Orianerin, dass da wahrscheinlich verschiedenste, also ich sehe das jetzt hier, das sieht fleckig aus, aber du siehst, das ist so gemacht, dass es so aussehen soll. Und ich denke, weil wir Menschen es nicht gewohnt sind, andere Farbtöne, die sich aber wie Haut benehmen, weißt du, so trotzdem verschiedene Farben drin.
Gut, wir sind es mit Rot gewöhnt statt mit Grün, das ist mir schon klar. Aber ich fand da auch für andorianische...
Rot und Braun halt.
Ja, genau. Ich fand aber auch für andorianische Verhältnisse, fand ich es ein bisschen fleckig. Also ja, selbst natürlich. Für ihre Verhältnisse fand ich es fleckig, weil wir haben sie vorher gesehen, da fand ich es nicht so fleckig, aber vielleicht war das Tagesform.
Ja, das Licht auf der Discovery ist halt auch sehr, sehr blau. Das spielt halt da, glaube ich, auch sehr, sehr stark mit rein.
Ja, eben, also eben, ich habe jetzt gerade noch die Bilder jetzt habe ich hier ein Bild von ihr aus der aktuellen Folge. Ja, das sieht ein bisschen fleckiger aus, das ist, glaube ich, auch dieses Blau. Weil dieses blaue Licht natürlich mit dem Grün ganz anders wirkt. Das ist zum Beispiel auch, wenn man sich mehr mit Illustrationen und Fotografie befasst, und man weiß, zum Beispiel, dass Fotografie sowie Filme, Farben optimiert wurden für menschliche Gesichter und zwar für weiße Haut. Und dass, wenn man zum Beispiel schwarze Menschen aufnimmt, dass sie sehr oft eindimensional aussehen. Je dunkler die Hautfarbe, desto schlimmer wird der Effekt. Genauso, wenn man zum Beispiel auch für zur Illustration, also mit Farben, also wenn man Gesichter malt, gibt es auch Guides, dass, wenn zum Beispiel Licht auf schwarze Haut fällt, sieht man zum Beispiel auch manchmal etwas blauere Reflexe drin, die weiße Haut nicht produziert. Also schaut mal genauer hin. Und ich denke eben, dass eine grüne Haut, die so gemacht ist, um echt auszusehen, natürlich andere Sachen mit dem Licht macht, gerade in dieser etwas blaueren Umgebung, als es jetzt eine rosa oder eine braune oder eine schwarze Haut tut, die wir halt auf der Erde ganz normal sehen.
Also ich habe jetzt gerade parallel mal Folge 8 aufgemacht. Minute 28, wer parallel reingucken möchte, wo Syra halt auf Quajan ist, und da gibt's halt ein mehr, ja, so gelblich-oranges Licht, und da wirkt das halt komplett anders. Da gibt's aber genau die gleichen Akzente an genau den gleichen Stellen letztendlich. Also und da finde ich jetzt in der Retrospektive sieht man es halt auch ein bisschen, dass da halt bei ihr was drauf sitzt, weil halt...
Ja, wenn man's weiß, ne?
Wenn man's weiß, sieht man's, weil halt sämtliche Fältchen und so weiter halt auf Wangen und Stirn halt fehlen.
Ja, was halt eben auch einfach... Okay, wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, in der Situation ist es ja dann sogar eigentlich auch nur ein Hologramm von ihr, aber ja.
Aber es ist natürlich für den Schauspieler eine enorme Erleichterung, dass es eine Maske gibt. Genauso wie auch, wenn du mit Perücken oder so arbeitest. Also das wird wahrscheinlich die Vorbereitungszeit, um sie in die Rolle reinzukriegen, erheblich kürzen. Ja, und sie hat nicht das ständige Abschminken. Aber ich fand es auch überraschend.
Dass sie Silikon drauf hat, dauert das absurd viel länger, weil das ja jedes Mal wieder draufgeklebt werden muss. Also im Ready Room hat es auch gesagt, irgendwie was, 4 Stunden
Maske? 4 Stunden, ja. 4 Stunden morgens und 4 Stunden abends.
Was war denn? Ich habe nämlich Ready Room nur zu 3/4 sehen können. Was hat sie eine Begründung genannt, warum das mit Silikon gemacht wird? Weil es echter aussieht, oder?
Nö, wurde nicht.
Wurde nicht gesagt, das ist tatsächlich also so eine dünne Silikonschicht. Also es ist tatsächlich Prosthetics sind, die sie drauf bekommt, um es, ja. Ich glaube, nee, eine Begründung gab es nicht. Es gab nur halt die Erläuterung, dass es das war. Mhm. Und ja, wir sind halt nicht gewohnt, weil ich habe hier daneben ein anderes Bild aus The Cage von der allerersten Orianerin, die wir ja sehen in Tos.
Ja gut, das ist natürlich nicht vergleichbar.
Grün angemalt, aber hat genau. auch lange Fingernägel, wie Osyra. Osyra hat auch lange Fingernägel. Also das ist sehr interessant, ja. Das als Statussymbol.
Ready Room lohnt sich diese Woche tatsächlich. Ja. Ready Room lohnt sich eigentlich immer. Und diese Woche natürlich auch wieder. Und ich finde, also wir haben ja eigentlich die wichtigsten Aspekte zu dieser Folge angesprochen. Es gibt noch eine Geschichte, die ich gerne noch kurz ansprechen möchte, falls ihr nicht noch was jetzt zu ergänzen habt vorher.
Ja, nö, sonst
okay,
nicht.
Nämlich Stamets, Culber, Idira und Blue, beziehungsweise Idira und Blue vor allen Dingen, denn
Ray.
Blue ist wieder
Ray.
Entschuldige. Blue ist der Schauspieler,
ja? Genau, ja. Das ist der Schauspieler.
Also Gray, entschuldige, ja, die ganzen Farben, Leute, also ehrlich, warum müsst ihr euch auch wie Farben nennen? Also, Gray ist wieder aufgetaucht. Und Stamets wird, es spielt kurz mal Papa Bär. Es ist so, oh, ja. Wenn wir jetzt hier nicht auf eine Beerdigung werden, dann würde ich dir was erzählen. Und ich
genauso
hatte
wie halt der Stamets halt auch meint so, jetzt gehst du weg und was ist mit Adira und was ist mit sowieso? Das war wirklich wie so ein eben so ein Papa Bär, der sich um seine Familie sorgt. Du merkst es schon, wie er diese Leute erwähnt hat. So, ja, wir sind quasi eine Familie.
Und er hat ja auch gesagt, durch den Sprung in die Zukunft habe ich etwas gefunden, womit ich nie im Leben gerechnet hätte. Also eine Erfüllung für mich in meiner, also das ist nicht nur die Karriere, der war ja immer so ein Arbeitstier. Arbeit, Arbeit, Arbeit war das Wichtigste. Und er hatte zwar Culber, aber er hat ihn ja nie so richtig wirklich zu schätzen gewusst. Zumindest hatte man so ein bisschen den Eindruck. Und durch diese ganze Geschichte mit, er hat ihn verloren, dann hat er ihn wiedergekriegt. Und jetzt auch diesen Zeitsprung, hat er andere Prioritäten in seinem Leben. Das merkt man auch. Also die Arbeit ist immer noch wichtig, aber offensichtlich ist die Familie jetzt wichtiger für ihn. Und dadurch, dass die so eine kleine Familieneinheit mit Idira geworden sind, ist das, was jetzt für ihn Priorität hat. Und naja, auf jeden Fall, Gray ist wieder da und ich fand die Erklärung sehr schön von Gray, warum er verschwunden ist, weil er nämlich sagt, er kam nicht damit zurecht, dass er nicht mehr mit der Welt interagieren kann. Also Adira kann ja mit den Leuten um sich drumherum sprechen, kann interagieren und so weiter und Gray ist einfach da, aber hat keine Möglichkeit, weil die einzige Person, die ihn sieht, ist Adira und damit kommt er nicht zurecht. Das finde ich total nachvollziehbar. Also mich würde das auch wahnsinnig machen. Und meine Theorie, Gray wird in Staffel 4 mit Hilfe von Adira wahrscheinlich, weil Adira ist ja ein bisschen ein Genie, sichtbar und wahrscheinlich auch hörbar werden für den Rest der Crew.
Wahrscheinlich so eine Art Hologramm, so wie der Holodog in Voyager,
ja,
vielleicht.
Irgend sowas.
Das sind, genau. Manche sagen, oder, dass Gray so zum Hologramm werden könnte.
Ja, oder vielleicht auch sowas wie in Phase, außer Phase. Also das hatten wir ja auch schon in Lower Decks und auch in TNG, dass das vielleicht irgendwie eine Rolle spielt, dass man da irgendwie Gray sichtbar machen kann auf irgendeine Art und Weise.
Oh,
wir werden sehen. Also ich
das
glaube,
das Ritual, was wir in DS9 zweimal gesehen haben, wie man wodurch man die
alten Hosts,
genau, die Persönlichkeit der alten Hosts halt abspalten und kurzfristig in einen Körper transferieren kann, dass das halt
vielleicht
irgendwie dauerhaft wird.
Ja, oder vielleicht muss Adira auch irgendeinen elektronischen Device tragen, weiß nicht, am Kopf oder an der Uniform oder so, die mit ihren Hirnströmen irgendwie, also weißt du, irgendwie sowas und das dann irgendwie sichtbar machen, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also ich glaube aber tatsächlich, dass die Figur des Gray sichtbar und hörbar gemacht wird für den Rest der Crew.
Ja. Das, ich bin gespannt, wie sie es machen. Also das kann ja alles Mögliche werden, weil wir haben ja gesehen in Picard, dass es möglich ist, irgendwie quasi die Essenz, den Geist, die Identität einer Person in einen anderen Körper zu transferieren und wie, ob das möglich ist, quasi mit der Erinnerung an sozusagen eine Person aus einem Trill-Host sowas extrahierbar zu machen. Das wäre super spannend.
Das wäre natürlich sehr krass. Das wäre ja was noch nicht mal die Trilge richtig können. Zumindest nicht auf Dauer. Also,
ja, das ist vor allem aber auch in der Zukunft. Das ist ja viel, viel weiter als das, was bei DS9 war. Ja,
ja, ja.
Ich glaube, so,
genau,
ein bisschen,
also das war noch
hattest
mal ein
du das mit Curzon, der in Odo reingegangen ist. Das hattest du so ein bisschen, weil da war tatsächlich Curzon weg, aber in Odo drin.
Nee, das meinte ich ja.
Ja, genau, ja.
Ja, also das war noch so ein Aspekt, den wir auch noch mal kurz gekriegt haben.
Ja.
Ja, und das war eigentlich so das, was in der Folge passiert ist, oder?
Hm. Ja, das war eigentlich alles, ja.
Freuen wir uns auf die Neujahrsepisode in Netflix-Land.
Oh ja.
Ursprünglich hieß sie ja mal The Good of the People, der neue Titel, auch diesmal wieder ein neuer Titel, There's a Tide. Und das ist auch eine...
A Tide im Sinne von T-I-D-E oder T-I-G-H-T?
Tide, wahrscheinlich
T-I-D-E. Also ja. Okay, also im Sinne von Gezeiten, ja?
Genau.
Ja, genau.
Okay.
Und es ist in der Hinsicht eine besondere Episode, denn es wird die 800. Episode Star Trek sein.
Und Jonathan Frakes macht sie, oder?
Genau, und Jonathan ist auch im Ready Room. Also das wird, es wird ganz viele Vater-Sohn-Momente im Ready Room geben.
Ja, auf jeden Fall. Das wird ganz toll. Da freue ich mich auch schon drauf. Vor allem, wenn man dann nach Silvester werden wir jetzt, glaube ich, alle nicht so viel machen, aber trotzdem Silvester feiern. Ja. Und dann halt aufwachen ins neue Jahr, das erste Amtshandlung im neuen Jahr, Star Trek gucken. Wie toll ist das denn?
Ja, und yes. Dann halt die 800. Episode, das ist schon krass.
Ja.
Überleg mal, welche Franchise so viele Episoden haben. Also das sind nicht viele.
Ja. Vielleicht die Lindenstraße, glaube ich, oder so.
Ach so, ja gut.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ich rede jetzt
aber
nicht von so
Daily Soaps.
Ja, aber ich rede jetzt genau nicht von so Daily Soaps. Ich meinte jetzt mehr so, also so wie Star Wars oder weiß nicht, also so vergleichbare Sci-Fi-Franchises, ja.
Okay. Ja, eben.
Allgemein Serien-Franchises, die jetzt nicht täglich kommen, sondern halt als wöchentlich ausgelegt sind, dürfte das ein ziemliches Unikat sein.
Ja. Also das ist wirklich die 800. Folge Star Trek.
Und da übrigens auch spannend, dass der Titel ein anderer ist. Ich finde hier zum Beispiel die Zitadelle finde ich hier jetzt nicht so selbsterklärend wie Sokal als Titel, während ich The Good of the People als Episode für nächste Woche als Episodentitel sehr viel aussagekräftiger bisher noch finde als There's a Tide.
Ja, aber There's gespannt. A Tide ist halt mal wieder ein Zitat von Shakespeare. Und zwar aus Julius Caesar und komplett heißt es, there's a tide in the affairs of man, which, take at the flood, leads on to fortune, omitted all the voyage in their life, is bound in shallows and in mysterious. On such a full sea are now afloat, and we must take the current when it serves, or lose our ventures.
Ja, interessant. Oh.
Natürlich Star Trek und Shakespeare. Es ist einfach eine wunderbare Kombi, die einfach nie aufhört. A gift that doesn't stop giving.
Ja.
Wenn Shakespeare halt noch leben würde, wäre es halt wunderbar, wenn Shakespeare dann irgendwann halt auch mal Star Trek referenzieren würde. Aber okay, da liegen
oder
leider ein paar hundert Jahre
dazwischen. Shakespeare im Writers Room, genau. Shakespeare im Writers Room.
Ja, wir müssen uns wohl mit Michael Chabon zufrieden geben.
Ja, ich wollte gerade sagen, der hat so viel Interkontextualität und Intertextualität zu bieten, aber es ist wie 10 Shakespeares.
Also ich finde aber auch zum Beispiel, wer super ist mit Details und Bezügen, sind ja auch eher Bo Young Kim und Erica Lippold.
Lippold,
also,
ja, beide, absolut.
Die beiden sind großartig. Ich will immer noch jetzt wissen, wie geht's mit Section 31 weiter?
Ja, das wird noch ein bisschen dauern.
Aber ich warte gerne, Hauptsache es kommt. Da. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, Neujahr werden wir alle unsere erste Amtshandlung mit Star Trek begehen. Das wird großartig.
Ja.
Ihr Lieben, rutscht gut?
So, genau.
Genau, kommt gut ins neue Jahr.
Lasst die Korken knallen.
Macht es gut. Bis ins neue Jahr.
Tschüss.
Wir sehen uns, genau. Hören uns nach der neuen Folge. Tschüss.
Genau. Ciao, ciao.